Richtet sich die deutsche Polizei schon bald nach den Regeln der Scharia? Eine Forderung der Grünen sorgt für Unruhe. Eine Ministerin packt aus. In der Corona-Enquete-Kommission erhebt Christina Schröder massive Vorwürfe gegen Angela Merkel. Und neue Enthüllungen aus den Epstein-Files. Das Netzwerk des Sexualverbrechers plante sogar Gedankenkontrolle. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Und bevor wir gleich zu den Enthüllungen von Christina Schröder kommen, zunächst wichtige Meldungen vom Montag. Schwere Vorwürfe gegen den US-Überwachungskonzern Palantir. Der IT-Unternehmer Kim.com behauptet, das Unternehmen arbeite daran, Atom- und Biowaffenkapazitäten für die Ukraine aufzubauen. Grundlage seien Erkenntnisse aus einem groß angelegten Hackerangriff auf Palantir. Er selbst sei nicht beteiligt gewesen, wisse aber, dass der Angriff stattgefunden habe. Nach diesen Angaben gehe Palantir davon aus, gemeinsam mit der CIA Russland innerhalb eines Jahres besiegen zu können. Bis dahin solle Moskau mit, Zitat, sinnlosen Friedensverhandlungen beschäftigt werden. Zudem erhebt Dotcom weitere schwere Vorwürfe. Palantir überwache Staats- und Regierungschefs sowie Wirtschaftsführer weltweit. Wörtlich schrieb Kim.com, sie haben sich in die Geräte, Autos und Chats von Staatsoberhäuptern der Welt eingeschlichen und das größte Archiv an Erpressungsmaterial angehäuft. Auch im Gazakrieg habe Palantir Israel mit KI-gestützter Zielerfassung unterstützt. All dies geschehe, so Dotcom, in enger Kooperation mit der CIA. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Aussagen bislang aber nicht. Kaum wurde bekannt, dass die Litauen-Brigade der Bundeswehr offenbar nicht genügend Freiwillige findet, folgte eine auffallende Forderung aus Berlin. Der CDU-Abgeordnete Thomas Röwekamp erklärte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, grundsätzlich bleibe es beim freiwilligen Auslandseinsatz, doch wenn dieser für einen sicherheitspolitisch unverzichtbaren Auftrag wie die Brigade in Litauen nicht ausreicht, muss der Dienst auch verbindlich angeordnet werden. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens sieht darin einen Stimmungstest. Er warnt, wenn die Bundesregierung damit Erfolg hat, werden Forderungen nach verpflichtendem Wehrdienst bald folgen. Auch für Auslandseinsätze. Die Litauen-Brigade ist unter anderem in dem Ort Rüdnikai bei Wilna stationiert und damit nahe der weißrussischen Grenze. Aber auch die Friedensbewegung wird lauter. Mehr dazu gleich in dieser Sendung. Noch tragen Polizistinnen in Berlin kein Kopftuch. Doch das könnte sich ab Herbst ändern, sollten die Grünen nach der Abgeordnetenhauswahl Teil der Regierung werden. Am Wochenende beschloss der Landparteitag eine Streichung des Neutralitätsgesetzes. Die Regelung verbietet religiöse Symbole im öffentlichen Dienst. Wörtlich heißt es nun im Wahlprogramm, das diskriminierende Neutralitätsgesetz schaffen wir in Gänze ab. Kritiker fürchten, auf diese Weise könnte die Grundlage für eine scharia-konforme Polizei entstehen. Auch innerhalb der Grünen wurden Bedenken laut. Ein Änderungsantrag verwies darauf, dass sich Menschen durch die zur Schaustellung entsprechender Symbole unter Druck gesetzt fühlen könnten. Besonders dann, wenn in ihren Herkunftsregionen die Religion als Kampfideologie eingesetzt wird. Der Parteitag lehnte diese Warnung jedoch ab. Vor 5 Jahren befand sich Deutschland im 2. Lockdown. Schulen waren geschlossen, das öffentliche Leben lag erneut still. Heute versuchen Enquete-Kommissionen, diese Zeit aufzuarbeiten, auch in Brandenburg. Dort sagte nun die frühere Bundesfamilienministerin Christina Schröder als Sachverständige aus. Die CDU-Politikerin wurde zur Kronzeugin der damaligen Entscheidungen und griff führende Parteifreunde scharf an. Besonders den damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer. Dessen Ministerium hatte 2020 das sogenannte Angstpapier veröffentlicht. Darin hieß es unter anderem, die Politik solle behaupten, Kinder trügen Schuld, wenn ihre Eltern qualvoll ersticken. Dazu meinte Schröder,
dieses Papier, das bewusst apokalyptische Szenarien, gerade auch an Urängste von Eltern, von Kindern appelliert hat, hätte es in einem freiheitlichen Rechtsstaat niemals geben dürfen.
Auch mit den Schulschließungen ging Schröder hart ins Gericht. Offiziell entschieden damals die Bundesländer. Tatsächlich habe jedoch die damalige Kanzlerin Angela Merkel die Richtung vorgegeben, so Schröder, ohne Merkel namentlich zu nennen. Die Länder hätten demnach höchstens Nuancen verändert. In Sachsen etwa gab es keine Maskenpflicht in Grundschulen. Grundsätzlich aber sei der Kurs aus dem Kanzleramt gekommen.
Und was dann den weiteren Verlauf der Pandemie angeht, da habe ich auch eine klare Vorstellung, weil wir heute über die Kita- und Schulschließungen sprechen, von welcher Instanz das maßgeblich betrieben wurde. Das war das Bundeskanzleramt. Ich habe vor den verschiedenen Ministerpräsidentenkonferenzen habe ich in der Regel die Papiere zugespielt bekommen, die das Bundeskanzleramt als Entwurf für die MPK hatte, und ich konnte sie so vergleichen mit dem, was dann am Ende der MPK rausgekommen ist. Es war meistens so, dass der, oder ich würde sogar sagen immer, dass der Entwurf des Bundeskanzleramtes ganz stark auf Schulen und Kitas fokussierte. Ich rede hier auch noch vom Jahr 21 bis weit in den Frühling, in den Frühsommer hinein. Und nach den MPKs war es aus meiner Sicht immer noch unverhältnismäßig, was den Kindern auferlegt wurde.
Während in Potsdam die Corona-Politik zumindest diskutiert wird, wächst in der Schweiz die Sorge vor einer Wiederholung. Im Kanton St. Gallen sorgen Pläne für eine gesetzlich verankerte Impfpflicht für Empörung mit drohenden Bußen von bis zu 20.000 Franken. Die angekündigte Gesetzesrevision löste landesweit Proteste aus. Am vergangenen Samstag versammelten sich mehrere Gruppen in St. Gallen und gingen gegen die geplante Impfpflicht auf die Straße. Auf1-Korrespondent Stefan Töni war vor Ort.
Liberté schreit die Masse, denn heute demonstrieren hier in St. Gallen die Gegner der geplanten Impfpflicht. Der Kanton hat geplant, bis zu 20.000 Franken Bußen festzulegen, sollte eine Impfung für obligatorisch erklärt werden und sollten sich Leute dem verweigern. Die Bewegung Maßvoll hat heute hier zum Protest aufgerufen und es haben sich auch Vertreter von anderen Gruppierungen eingefunden.
Da einige der rund 600 Teilnehmer mit Hellebarden zum Protest gekommen sind, wollte die Polizei die Demonstration zuerst auflösen. Als die Maßvoll-Demo sich dennoch in Bewegung setzte, ließ die Polizei die Demonstration einmal durch die Stadt marschieren und tat ihr Möglichstes, um einen geordneten Ablauf zu gewährleisten. Lediglich einmal kam es unprovoziert durch einen linksextremen Gegendemonstranten zu einem Angriff mit Pfeffergas auf die Spitze der Demonstration.
Und nach einer wirklich erfolgreichen Demonstration, die weder von der Polizei noch von Gegenprotestern verhindert werden konnte, finden jetzt hier auf dem Abschlussplatz noch einige Abschlussreden statt, bevor sich die Demonstration dann auflöst.
Die Polizei wollte uns zuerst keine Bewilligung geben. Wir haben gesagt, wir kommen trotzdem. Diesen Impfzwang, diese Buße von 20.000 Franken, die werden wir verhindern. Nicht nur in St. Gallen, auch in der ganzen Schweiz.
Das ist auch das, was uns motiviert hat, heute hier in St. Gallen zu sein. Wir waren da. Es waren genug Leute, um zu zeigen, dass es uns noch gibt, dass es uns immer geben wird, solange wir die Freiheit noch nicht zurückbekommen haben.
Ja, ein wahrer Protesttag heute hier in St. Gallen. Es hat unabhängig von der Maßvoll-Demonstration noch eine zweite Demonstration stattgefunden, zu der unter anderem die Freunde der Verfassung aufgerufen haben. Aber auch die Freiheitstriechler führen den Demozug hier nochmal durch St. Gallen an.
Der Punkt oder der Hintergrund, warum wir das machen, ist, ein Zeichen zu setzen, damit Menschen wieder zusammenkommen, wenn wichtige Dinge anstehen. Und es ist wichtig, dass Menschen bereit sind, um sich gegenseitig die Hand zu reichen. Es muss nicht alles geteilt werden, damit man gemeinsam kann für eine Sache einstehen. Leider ist das heute nicht ganz gelungen, weil es zwei Demos gegeben hat.
Ich habe in der Zeitung über die geplante Impfpflicht bzw. den Impfzwang, wie er in St. Gallen genannt wird, gelesen und habe gefunden, das ist eine Grenze, die ich nicht überschreiten lassen möchte. Wichtig war einfach von Anfang an, und das haben wir von Anfang an mit jedem auch so kommuniziert, wir wollten keine Altlasten von verschiedenen Parteien und Vereinen. Wir wollten keine Vereinslogos. Meine Bilanz, absoluter Erfolg. Und es war friedlich. Die Leute haben neue Informationen. Die Leute haben sich Wissen geholt. Und es hat Stimmung gehabt. Also von dem her kann ich sagen, gut, alles gut.
Auch in der deutschen Bundespolitik gibt es keine Hinweise auf eine Kursänderung. Die Vorwürfe einer Ärzteverfolgung will Gesundheitsministerin Nina Warken nach wie vor nicht gelten lassen. Zur Präsentation der Auf1-Dokumentation Gejagt, gehetzt, geächtet war Warken am Sonntag von Mutärztin Dr. Monika Chang in ein Kino in Weinheim eingeladen worden. Doch die Ministerin erschien nicht und sagte nicht einmal ab. Zuvor hatte Warken auf Kritik des US-Gesundheitsministers Kennedy erklärt, es gebe in Deutschland keine Ärzteverfolgung. Auch nachdem ihr eine Buchdokumentation mit 53 betroffenen Ärzten zugesandt worden war, blieb sie bei dieser Position. Ein eigenes Bild machte sie sich offenbar nicht. Anders das Publikum. Der Kinosaal war bei der Vorführung der Auf1-Doku bis auf den letzten Platz gefüllt. Selbst ehemals führende Systempolitiker müssen jetzt zugeben, wie viel Schaden die Corona-Politik angerichtet hat. Politische Konsequenzen bleiben zwar nach wie vor aus, doch ohne den anhaltenden Druck durch alternative Medien wie Auf1 würde wohl jede Form der Covid-Aufarbeitung verhindert werden. Unsere Aufklärungsarbeit verdanken wir dabei nur Ihnen, verehrte Zuseher. Schon ein kleiner Beitrag unter www.auf1.tv/unterstützen hilft uns dabei, auch künftig unbequeme Fragen stellen zu können. Der Fall sorgte international für Schlagzeilen. Aus Walter wurde Waltraud. Die 60-Jährige aus Wien ließ vor einem Jahr ihren Geschlechtseintrag im zentralen Personenstandsregister von männlich auf weiblich ändern. Grundlage war ein fachärztlicher Befund zur Geschlechtsidentität. Doch der Schritt löste eine breite Debatte aus. Auch deshalb, weil Waltraud offen erklärte, sie wolle mögliche Schwächen des Systems aufzeigen. Nun reagiert das Wiener Magistrat. Die Behörde hat die Geschlechtsänderung mit einem neuen Bescheid wieder rückgängig gemacht. Begründung: Es müsse eine erkennbare Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes in Richtung des Wunschgeschlechts vorliegen. Gegenüber Auf1 betont Waltraud jedoch, der Bescheid sei noch nicht rechtskräftig. Ein Gegengutachten liege bislang nicht vor. In München sind rund 3000 Menschen für den Frieden auf die Straße gegangen. Am Odeonsplatz versammelten sie sich zu einer Kundgebung. Zu den Rednern zählten die Politikwissenschaftlerin Ulrike Guerau, der Theologe Eugen Trebermann und der frühere Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm. Im Anschluss zog die Demonstration durch die Innenstadt. Die Kundgebung war Teil des Protestes gegen die Münchner Sicherheitskonferenz, ein Treffen, das von Kritikern als Forum des politisch-militärischen Establishments gesehen wird. Im Gespräch mit Auf1 erklärte Dieter Dehm, die Kriegsgefahr nehme weiter zu. Solange Rüstungskonzerne an Konflikten verdienten, werde sich daran nichts ändern.
Solange so viel Geld von BlackRock und Rheinmetall verdient werden kann und Rheinmetall damals mit dem Hakenkreuz Panzer gegen Moskau produziert hat und jetzt mit der Regenbogenfahne und gegendert und sonst was woke. Also wenn alles am Explodieren von Granaten hängt, dass die Börsengewinne explodieren, weil Granaten explodieren, dann ist man eben immer auf Krieg eingestellt. Ja.
Die Interviews mit Dieter Dehm, Ulrike Guerau und Eugen Trebermann sehen Sie in den kommenden Tagen hier in den Nachrichten auf 1. Auch in Dresden wurde am Wochenende demonstriert. Rund 1300 Menschen gedachten am Samstag der Opfer des angloamerikanischen Bombenangriffs vor 81 Jahren. Der oppositionelle Trauermarsch führte vom Bahnhof Dresden Mitte durch das Zentrum der sächsischen Landeshauptstadt. Dabei kam es zu Störversuchen, unter anderem durch die Anhänger der Antifa. Versuche, den Marsch zu blockieren, wurden von der Polizei unterbunden. Nach Angaben der Behörden wird gegen 24 Personen ermittelt, unter anderem wegen Landfriedensbruchs und Körperverletzung. Der Fall um Sexstraftäter Epstein zieht immer weitere Kreise. So ist jetzt die deutsche Gräfin und Londoner Tech-Investorin Nicole Junkermann als Treuhänderin der Krebsstiftung von Prinz William und seiner Frau Kate zurückgetreten. Die Stiftung werde sie jedoch weiterhin unterstützen. Junkermann pflegte sehr vertrauten Kontakt mit dem Sexstraftäter. Epstein vermittelte ihr zahlreiche Kontakte, darunter zum ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak. Junkermann stieg etwa in Baraks damalige Tech-Firma Reporty ein. Die einflussreiche Geschäftsfrau hatte Unsummen in KI-Tech-Unternehmen investiert und war auch als Beraterin des britischen Gesundheitsdienstes NHS tätig. Laut Telegraph soll Junkermann auch von ihrer Funktion als Gastprofessorin an der Lancaster University zurückgetreten sein. Zurückgetreten ist zuletzt auch der Absender des Foltervideos an Epstein, Sultan Ahmed bin Sulayem, als CEO seines Unternehmens DP World. Immer brisanter werden die Enthüllungen aus den Epstein-Files. Dort wird sogar über Gedankenkontrolle gesprochen. Konkret geht es um eine Regierungs- und Militärtechnologie, die mit elektromagnetischen Feldern und Radiofrequenzen betrieben werde. Die Technologie werde, so wörtlich, häufig zum Missbrauch von Kindern verwendet. Mit den Sendern werden Halluzinationen hervorgerufen, in denen sie etwa vergewaltigt werden oder Stimmen hören. Weiter sei es eine gängige Praxis, Menschen mit diesen Frequenzen in den Selbstmord zu treiben. Doch auch Überfälle oder Einbrüche könnten Menschen mit dieser Technologie vorgegaukelt werden. Gedankenkontrolle also ganz im Sinne des geheimen CIA-Projekts MK-Ultra. Nach dem tödlichen Angriff im französischen Lyon werden die Forderungen nach Konsequenzen lauter, auch in Deutschland. Der 23-jährige Aktivist Quentin war am Donnerstagabend von mehreren vermummten Angreifern attackiert worden. Er wurde zu Boden gerissen und die Täter traten ihm massiv gegen den Kopf. Zwei Tage später erlag er im Krankenhaus seinen schweren Hirnverletzungen. In der politischen Debatte wird nun über den Umgang mit gewaltbereiten Gruppen gestritten. Der Sprecher der Identitären Bewegung Deutschland, Maximilian Merkel, fordert ein hartes Vorgehen gegen Unterstützer linksradikaler Strukturen. Gegenüber auf 1 sagte Merkel, ein Antifa-Verbot reicht nicht. Auch ihre Geldgeber und Komplizen in den Parlamenten müssen politische Konsequenzen zu spüren bekommen. Zuvor hatte die AfD-Vorsitzende Alice Weidel verlangt, die Antifa als Terrororganisation einzustufen. Um den Covid-Impfzwang und dessen fatale Folgen geht es im heutigen Interview des Tages mit der Fachanwältin für Medizinrecht und Autorin Beate Bahner.
Frau Bahner, Sie sind, wie ich schon gesagt habe, vor allem seit der Corona-Pandemie aktiv und Sie haben auch einige Impfopfer vertreten. Wurden Impfschäden bereits anerkannt?
Man muss unterscheiden. Es gibt verschiedene Wege, einen Impfschaden geltend zu machen. Das eine ist der staatliche Entschädigungsanspruch, sogenannter Versorgungsanspruch. Da gab es schon ein paar, so durchschnittlich etwa 4% aller geltend gemachten Ansprüche wurden anerkannt. Was bedeutet das? 96% wurden nicht anerkannt. Die hohe Quote von 4% finden wir jedoch nicht bei den Klagen gegen Hersteller und gegen Ärzte. Ganz im Gegenteil. Es gab schon eine Vielzahl, wahrscheinlich Dutzende, Hunderte Klagen. Ich habe nur einige Impfopfer vertreten, das dann auch irgendwann beendet, habe aber natürlich jetzt aktuell noch diese Verfahren fortzuführen. Im Frühjahr hatten wir beim Landgericht Heilbronn die Klage des Witwers und der Kinder der Frau, die 50-jährig 3 Tage nach der Moderna-Impfung tot im Bett lag, fühlte sich nicht wohl, dann legte sie sich hin und dann verstarb sie und es machten auch, ich glaube, es war Notfall, man versuchte sie wieder zu beleben, aber sie verstarb 3 Tage nach der Impfung. Ein renommierter Pathologe hat einen Zusammenhang festgestellt. Die Klage wurde abgewiesen, die Klage gegen den Hersteller Moderna, weil der Impfstoff von Moderna ja von der EMA zugelassen sei und damit implizit eben ein positives Risiko-Nutzen-Verhältnis der Impfung und außerdem hatte die Frau ja geraucht. Ja, so, weil man ja, wenn man raucht, 3 Tage später irgendwie tot im Bett dann vorgefunden wird. Das ist unfassbar frustrierend. Dann hat auch die Rechtsschutzversicherung gemauert. Wir mussten da also noch einen Stichentscheid herbeiführen, der war positiv. Trotzdem hat die Rechtsschutzversicherung die Deckungszusage für ein Berufungsverfahren abgelehnt und der Witwer hat sich dann entschieden, nicht in die Berufung zu gehen, weil ohne Deckungszusage hätte ihn das 15.000 bis 20.000 Euro kosten können. Neben diesem Drama und einer langjährigen Depression, das war in 21 der Todesfall, konnte er sich jetzt einfach nicht auch noch eine eine hohe Kostenbelastung mit dem Risiko, auch in der zweiten Instanz zu scheitern, leisten. Wir haben also die Hersteller bislang noch nicht erfolgreich. Wir, einige Anwaltskanzleien, die sehr viele Verfahren führen, aber es gibt ja auch andere. Mir ist kein Fall bekannt, der erfolgreich war. Die Impfopfer werden verhöhnt, auch noch in ihrem Vertrauen in die Impfung, in ihrem Vertrauen oder Glauben an eine solidarische Handlung, ist ihr Leben zerstört, entweder durch dauerhafte Schäden oder durch den Tod. Es ist unfassbar und es kann hoffentlich nur dazu führen, dass die Menschen sich nie wieder impfen lassen. Pandemien passieren nicht, sind keine Schicksalsschläge hier in diesem Jahrhundert, sondern werden provoziert. Das Spiel geht so, habe ich Impfstoff, brauche ich Pandemie oder eine Killerkrankheit oder eine schwere Krankheit. Wir sind dran. Der Vorteil ist, das ist eine Attacke auf die ganze Welt. Das ist eine Attacke auf die ganze Welt und es kämpfen Menschen wie Sie und ich auf der ganzen Welt. Und das ist, glaube ich, wirklich unsere Chance. Aber wann und wie das geschehen soll, die meisten haben ja mitgemacht. Ja. Und sie sind unfassbar mächtig, also finanziell mächtig. Sie verfügen über die Medien, sie haben die Wissenschaft gekapert. Sie haben die Zulassungsinstitutionen gekapert von der EMA, hier in Deutschland, European Medicine Agency, über natürlich RKI und die Politik, also an Jens Spahn wird doch kein unabhängiger Politiker sein.
Wie sich die Menschen gegen den Masernimpfzwang zur Wehr setzen können, das erfahren Sie im vollständigen Interview mit Beate Bahner unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.